Hallo, hier sind Charonda und Ivy und ihr hört Schwesterplanet. Hallo, hallo.
Hi.
Wir sind wieder da von Schwesterplanet.
Genau.
Mit einer weiteren Folge zum Thema Haare.
Mhm.
Und heute haben wir sogar einen Gast hier. Und zwar Titi. Vielleicht willst du dich kurz selbst vorstellen.
Hi, ich bin Titi. Genau, und wir haben sie eingeladen, weil sie Haare macht, schon seit mehreren Jahren. Und wir wollen heute so ein bisschen vor allem unseren Fokus auf Protective Hairstyles oder Protective Styling legen und dachten uns, dass es eigentlich super genial ist, mit jemandem zu sprechen, der auch echt in der Community ein bisschen integriert ist, würde ich sagen, oder?
Der sich dann auch ein bisschen damit auskennt, damit auseinandersetzt. Und natürlich, ich meine, wir selber tragen Protective Styles, aber es ist natürlich eine andere Perspektive, wenn jemand sich mit verschiedensten Leuten beschäftigt und die Haare dieser Leute macht.
Genau, und professionell halt auch in der Branche arbeitet. Gut, dann starten wir. Ivy, du hast ja ein Protective Style.
Genau, ich habe jetzt einfach Flat Twists und ich wasche einmal die Woche meine Haare, mache mir neue Flat Twists, einfach weil jetzt gerade, wo ich am Theater bin und Perücken auf der Bühne trage, das am einfachsten ist. Ich will aber natürlich noch drauf gucken, dass es ein bisschen ein Style ist und nicht nur Kornos zurück, was ich natürlich auch manchmal mache, wenn ich faul bin. Und bei dir?
Ja, ich trage Twists, ein bisschen, ja, so Jumbo-Twists.
Chunky,
genau. Etwas kürzer als sonst, weil vor allem im Winter, wir sind ja gerade auch im Winter, da trage ich halt gerne irgendwie Braids oder Twists oder so, weil ich halt erstens keine Lust habe, mich um meine Haare zu kümmern und zweitens ist dann halt auch eh zu kalt und das müsste ich auch mal Flat Twists machen und da habe ich irgendwie keine Zeit und keine Lust gerade und deswegen die Chunky Twists.
Und Titi, wenn wir mal fragen dürfen, was du heute trägst.
Also ich habe jetzt aus Zeitgründen. Aber das ist auch so ein bisschen mein Go-To, dass ich einfach irgendwie, keine Ahnung, ein Tuch trage und dann irgendwie meine Baby-Hairs mache, weil ich voll obsessed damit bin. Aber für mich ist es voll die entspannte Art, trotzdem irgendwie Culture zu zeigen. Irgendwie, ja, großen Aufwand so. Und ich glaube, das gibt mir trotzdem irgendwie jedes Mal irgendwie ein Gefühl von so, okay, I'm showing where I'm from, so. Deswegen ist es dann nicht halb so schlimm. Aber ja, darunter sind meine Haare offen, conditioned, getwistet. Denen geht's gut. Genau, und ich wollte den jetzt nicht der Kälte aussetzen. Und genau.
Ja. Also ja, das ist halt eigentlich so ein bisschen der Sinn der Sache bei Protective Styles. Nicht nur tatsächlich, aber seine eigenen Natural Hair ein bisschen zu schützen von den Einflüssen des Wetters und so weiter. Und
genau, erstens, damit man seine Haare vor den äußeren Einflüssen schützt, vor allem, weil wir jetzt auch hier, ich meine, wir leben in Deutschland, das Wetter ist jetzt nicht unbedingt das, was unsere Haare eigentlich ausgesetzt sein müssten, also schon hohe Luftfeuchtigkeit, Wärme und so. Also ich, zum Beispiel, als ich jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr 3 Monate in Ghana war, habe ich gemerkt, so die Haare, die sprießen, das ist alles, ich musste nicht viel machen und die sind so krass gewachsen wie noch nie in meinem Leben. Und ja, da habe ich gemerkt, was für ein krasser Unterschied das ist. Aber vor allem ist es ja auch, sind Protective Styles, ich meine, wir reden ja ganz von Protective Styles, aber es sind eigentlich auch Hairstyles.
Yeah.
Und wir tragen sie halt auch, weil es einfach schön ist, um auch mal eine Abwechslung zu bringen, um irgendwie, ne, man kann damit viel machen. Unsere Haare haben halt einfach die Gabe, oder wie man sagen
Range.
Will. Oder die Range. halt unterschiedliche Dinge machen zu können und unterschiedlich auch aussehen zu können und damit spielt man halt voll gern. Und das ist ja auch etwas, dass wir halt, oder dass schwarze Menschen vor allem seit Anfang der Menschheit, seitdem es schwarze Menschen gibt, machen. Haare sind halt einfach immer ein Fokus gewesen und bestimmen halt auch irgendwie zu welchem Rang man gehört oder zu welcher Familie man gehört, zu welcher Kulturgruppe oder also Bevölkerungsgruppe man gehört.
Ja, und das ist natürlich nicht nur ein historisches Ding, war natürlich früher verstärkt, aber heutzutage ist es ja immer noch so, dass bestimmte Protective Hairstyles oder eben diese Haarstyles zeigen, woher man kommt und welcher Kultur man angehört.
Stimmt, ja, ist ja mit den Senegalese Twists, ja. So, dann auch mit den Ghanaian, ja, Braids, Ghana Braids heißen, ja, die, glaube ich. So. Fulani Braids und so eine Sache.
Ja, die Himba, das ist ja eine ganz andere Art von Protective Style dann, aber es gehört natürlich trotzdem in diese Welt.
Ja, und ich meine, es ist ja schon, also die ersten oder die frühesten Dokumentationen von Haaren, die man hat, sind ja so Ancient Egypt, wo man dann halt so bei den Hieroglyphen und so sehen kann, oder halt auch diese, oh mein Gott, wie heißt das? Auf den,
Malereien, sag ich mal. Also,
ja,
bei den, keine Archäologen.
Genau, also an den.
Keine Ahnung, wie das heißt. Die
Wandmalereien, Wandbilder, genau. Ja. Da kann man ja, also daran sieht, da sieht man ja, wie die Haare, Mann, da sieht man ja, wie die Haare aussahen. Also, welche Haare auch gemacht wurden, dass es halt vor allem schwarze Menschen waren. Man sieht halt, kann ganz klar, glasklar sehen an der Struktur, die da irgendwie wieder. Mhm. Gespiegelt werden sollte, dass es schwarze Menschen waren, und die hatten halt auch schon die Protective Hairstyles oder diese.
Oder diese Perücken. Diese Perücken, auch,
meine, genau. Weil,
Braids hatten sie auch sehr oft, und ich glaube auch so, dass die Kronen oder die Pharaonenkronen, die sie damals getragen hatten, auch schon etwas hatten von so Protective Style.
Ja, genau. Ja.
So ein bisschen so Durag-Form.
Ja, stimmt.
Auch von der Form. Und ja, genau, man sieht halt auch in ganz alten. Ja, auch in ganz alten Wandbildern sieht man halt auch so Cornrow-Styles, die sie zurückgemacht hatten. Und das waren halt dann auch Styles, die die Royals schon hatten. So. Das heißt, das ist schon eine Sache gewesen, die schon immer da war und schon immer relevant war. Und noch zurück, um zurückzukommen dazu, dass unsere Haare halt für die Umwelt in Afrika gemacht sind. Unsere Haare sind halt auch aus dem Grund halt auch einfach kinky, weil sie halt quasi Luftzirkulation, wenn die Sonne auf uns scheint, quasi...
Ja,
dass es quasi damit hilft, quasi die Kopfhaut kühl zu lassen. Stimmt. Und kühl zu behalten und zum Beispiel auch Wasser besser abperlen kann und nicht so am Körper dingsert und so am Körper runterperlt. Und alles ist quasi perfekt für die Umweltbestimmungen in Afrika abgestimmt. So. Ja. Und deswegen muss man halt, wenn man dann hier ist und im Winter ist, man kämpft halt dagegen. So, die Haare kommen halt nicht mit, die kriegen nicht die nötige Ölversorgung, kriegen nicht die nötige Feuchtigkeit aus der Luft. So. Und genau deswegen muss man halt mit Produkten halt im Winter entweder das wieder aufwiegen, oder man muss halt mit Protective Styles einfach helfen. So. Und ich glaube, wir sind da einfach schon die Experten drin, zu wissen, was unsere Haare wann zu welcher Zeit brauchen. So.
Ja, definitiv. Ich meine, die Haare, die, ich finde das so, die sagen auch gleich, okay, zu trocken, zu viel Feuchtigkeit und so. Und man weiß halt eigentlich, wenn man wirklich auf sein Haar hört, was es dann auch halt auch braucht.
Das ist natürlich ein mega, damit ist natürlich ein mega Aufwand verbunden. So. Das ist, also es ist natürlich nicht nur das Endprodukt und dass man irgendwie sich schön fühlt und sich mit anderen verbunden fühlt, sondern eben auch, es ist auf jeden Fall mit Arbeit verbunden und dadurch auch nicht zu unterschätzen. So.
Ja, aber ich glaube, schon immer war das, also es war auch damals in Afrika so, also vor Sklaverei, weil ich mag das nicht, dass wir uns immer mit der Geschichte von Sklaverei irgendwie identifizieren, weil unsere Geschichte schon viel älter ist als das, was Sklaverei ist. Ja. Also die Zeit von so Sklavenhandel, das waren 400 Jahre, aber wir können unsere ganze Kultur nicht darauf beziehen oder darauf beschränken. So.
Ja.
Und schon vorher war es so, dass Hairdressers schon immer irgendwie so eine therapeutische Bezugsperson einfach für die Leute waren, und dass es auch umsonst gemacht worden ist und dass es halt schon immer ein Ritual war, wo man wusste, okay, das braucht zwar Zeit, aber das ist so wie Meditation. Wir sind hier, wir connecten auf dem Level.
Man stärkt die Community.
Genau, und das war so ein Community-Ding. Das war halt schon klar, ging es um Schönheit, Weiblichkeit oder in anderen Sinn auch Männlichkeit, weil wir haben da keine Gender-Unterschiede gemacht, so wie es heute zum Beispiel im klassischen Sinne ist. Aber für uns war das mehr so ein Get-Together, like sitting down and connecting und so, weißt du. Und deswegen glaube ich, ist es schön zu sehen, dass es heute immer noch Teil der Kultur ist, weil das einfach nicht verloren gehen kann, weil unsere Haare von Natur aus darauf bestimmt sind, dass wir das haben.
Yeah.
Wir müssen sie gegenseitig machen und wir müssen gegenseitig unsere Haare, keine Ahnung, pflegen. Und das ist immer ein Giving and Taking.
Yeah.
So.
Yeah.
Deswegen, das macht so unser Schwarzsein aus, so glaube ich auch.
Ich finde auch schön, dass du es gerade angesprochen hast, weil ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, auf dieses Community-Based vor allem, warum es sich auch über diese Tausenden von Jahren immer noch weiterziehen konnte bis heute, warum das halt für uns immer noch wichtig ist.
Wie du schon sagst, selbst mit dieser Unterbrechung
von
Sklaverei, dass diese Kultur ja nicht in der Zeit entstanden ist, sondern viel, viel älter ist und sich auch dadurch mit diesem Identitätsverlust trotzdem noch gehalten hat. Mhm. Was es wirklich bedeutet, also dass es wirklich einfach tief drin sitzt im Körper, in den Generationen.
Ja. Mhm. Ich meine, es hat auch neue Formen angenommen und so. Ich meine, die Haare sind ja auch, wie vorhin schon erwähnt, irgendwie zur Kommunikation auch da. Mhm. Also nicht nur jetzt irgendwie von seinem Status oder so auszugehen und zu sagen, ich gehöre jetzt, weiß ich nicht, bin auf dem Rang oder in der Hierarchie ganz oben oder ganz unten, sondern halt auch, ich gehöre dahin, ich gehöre hierhin, das ist meine Gruppe dort und da ist meine Gruppe hier und das ist halt bis heute halt auch noch. Ich meine, es ist zwar immer, es wird immer interkultureller halt auch, also wenn man jetzt den Kontinent betrachtet und so und sowas wie Senegalese Twist oder Ghana Braids, das ist halt auch in anderen Teilen Afrikas oder überhaupt in der Diaspora, die diese Haare getragen werden und so, aber wir können immer, wir haben irgendwie immer so den Ursprung immer noch irgendwie da, sodass wir irgendwie das verorten können, worin das gehört und wir nehmen das und erweitern das vielleicht oder so und das finde ich halt ganz geil und oder das ist, ja, das ist was ich schön finde und vor allem jetzt wieder auf Community zurückzukommen, weil da wollte ich dich auch so ein bisschen fragen, weil du jetzt auch professionell Hairdresser bist. Hat das für dich einen sehr krassen Unterschied jetzt so? Ich meine, wir bekommen unsere Haare gemacht als Kinder, meistens von unseren Müttern oder Tanten, also aber von nahen, genau, meistens Frauen, die irgendwie unserer Familie angehören oder die uns sehr nah sind. Und das hat ja auch schon, ich meine, als Kind ist es ein bisschen anders, weil du zehrst immer zwischen, eigentlich willst du deine Haare gemacht bekommen, weil du dich dann daran erfreust, an dem Endprodukt oder so. Aber es hat auch ein bisschen mit Schmerz, ist ja, mit Schmerz verbunden und so. Ja, man muss
sich langen Stunden.
Genau, aber es verändert sich halt. Irgendwann ist man halt glücklich, dass man mal diese Stunden hat, mal seine Haare schnell machen gehen zu können, für ein paar Stunden sich mit jemandem unterhalten zu können, mit der Person, die die Haare macht und so. Und dann geht man nach Hause und hat sein schönes Endprodukt für einen Monat, anderthalb Monate. Und dann ist wieder der gleiche Prozess. Nimmst du das irgendwie mit von damals oder hat es sich für dich grundsätzlich irgendwie verändert oder so?
Also ich muss sagen, schon. Also ich habe sehr viel versucht zu brechen an Stereotypen, die einfach damals auch entstanden sind oder auch Dinge, die sich einfach festgesessen haben als Tatsachen. Also ich habe meine Haare natürlich auch als Kind gemacht bekommen und sie wurden natürlich auch viel manipuliert, dadurch, dass das europäische Schönheitsideal halt einfach das war, was in unser aller Köpfen einfach entstanden ist oder einfach konditioniert wurde. Aber grundsätzlich habe ich, als ich mit dem Haare machen begonnen habe, eigentlich dagegen ankämpfen wollen, was ich als Kind erlebt habe oder was ich als Kind internalisiert habe, was Haare angeht. Mhm. So, das war für mich schon wichtig. Wenn ich jetzt Haare machen beginne, möchte ich es nicht so machen, wie ich es damals erfahren habe, weil für mich war zum Beispiel damals, als ich meine Haare von Tanten gemacht bekommen habe, schon so problematisch, dass, okay, klar, es war schon ein schönes Gefühl, diese mütterliche Person zu haben, die das trotzdem irgendwie auf einer mütterlichen Basis macht, so. Aber oft war für mich halt auch so ein bisschen, da war halt schon irgendwie so ein Konflikt mit Haaren, so im Sinne von gegen die Haare ankämpfen, also sich nicht wirklich damit befassen, was die Haare brauchen, was die Haare auch brauchen, um gut gehandelt zu werden, also dass es nicht wehtut, dass es auch einfach nicht, dass es nicht einfach schädlich ist für die Haare, dass deine Edges nicht rausgezogen werden und beschädigt werden und dass es auch nicht nur für den Moment ist. So, wenn ich jemanden Haare mache, dann möchte ich, dass es ein Journey ist und dass die Person durch den Protective Style seine Haare protected und nicht durch den Protective Style seine Haare kaputt macht. Ja. Das ist ja kontraproduktiv so und deswegen wollte ich halt gegen diese ganzen Sachen ankämpfen, weil ich gemerkt habe, so auch diesen Stereotyp, dass Edges kaputt gehen durch Protective Styles und so. Das kommt ja daher, dass Leute einfach unwissend waren und einfach nicht genug, keine Ahnung, Aufklärung, was unsere Haare angeht, hatten und auch nicht wussten, wie sie ihren Haaren die Feuchtigkeit geben konnten, die sie halt brauchen, vor allem auch einfach auch in europäischen Kreisen oder generell in nicht-afrikanischen Kreisen, wo es halt ein bisschen kälter ist. Genau, und deswegen habe ich halt angefangen, mich ein bisschen mehr damit zu befassen, was unsere Haare wirklich brauchen. Habe halt an mir selber getestet, was halt funktioniert. Bin gleich mit 16 natural geworden, habe dann quasi alles ausprobiert, habe dann an meinem Kopf experimentiert. Wollte dann auch aus Rebellion auch nicht mehr meine Haare von irgendjemandem machen lassen. Yeah, so, das war dann so, I'm doing my own shit from now on. Und dann habe ich halt so ein bisschen ja, ein bisschen herausgefunden, wie meine Haare nicht zu manipulieren sind, aber wie du quasi mit dem Flow gehst von deinen Haaren und nicht versuchst, irgendwie dagegen anzukämpfen. Unsere Haare sind sehr manipulierbar und du kannst sehr viel mit unseren Haaren machen, deswegen ist es so interessant, einfach herauszufinden, was es alles für Sachen gibt und was es für Produkte gibt und was es für Methoden gibt und wie du halt deine Haarstruktur halt so maximieren kannst, dass sie wirklich gesund ist und bouncy ist. Weil ich glaube, alle unsere Haare wären, wenn wir die richtige Pflege hätten, einfach big und so. Aber so, ich glaube einfach, die Gesellschaft ist halt noch nicht auf der not on track jetzt so und die haben halt auch immer noch nicht so den Produktpreispegel einfach auf normal gesenkt, so, dass jeder sich das auch leisten kann und dass jeder auch die nötige Aufklärung hat. So. Und dagegen möchte ich jetzt so ein bisschen ankämpfen. Habe ich auch so versucht, auch in meiner Zeit im Salon so zu beweisen, dass Haare machen nicht wehtun muss. Genau, einfach zu gucken, so Leute dazu motivieren, dass Haare machen nicht irgendwie eine Last ist, dass es etwas ist, was deine Kultur aufrechterhält, was dich von allen anderen Kulturen unterscheidet, was auch einfach immer ein politisches Statement sein wird, egal was du machst. So. Und halt einfach diese Konversation einfach offen halten, dass unsere Haare sehr viel mehr sind als nur Haare. Das kann man nicht vergleichen mit anderen Kulturen. Vor allem aufgrund der History, die einfach mit Haaren und mit Blackness verbunden sind. Im rassistischen Sinne oder auch generell auf Rassismus bezogen, Haare auch immer ein Fokus sind. So, das ist halt eine Sache, die uns auch sehr doll unterscheidet, so, genauso wie unsere Haut. Und deswegen möchte ich halt dieses Bewusstsein einfach darauf lenken, so, dass man sich einfach nicht mehr diesen europäischen Schönheitsidealen fügen soll und wirklich versuchen muss, afrikanische Schönheitsideale zu adaptieren.
Sorry. Ja, das ist jetzt mit drin, aber okay. Aber egal,
sorry, es war mein Handy. Es ist jetzt auf Flugmodus.
Was ich da noch fragen will, weil du meintest, dass es dir wichtig ist, dass du das halt auch weitergibst und so. Also du würdest schon sagen, dass du es aktiv auch machst. Also wenn man jetzt Fragen hat oder so, dass du dann auch mithilfst, wirklich eine Hair Journey zu bilden und das mitzugeben, was halt auch irgendwie ein bisschen empowernd ist, weil vor allem bei Haaren geht es auch nicht nur darum, meine Haare sind auf dem Kopf, was mache ich damit, sondern es hat auch viel mit einem selbst, also mit seinem Innern zu tun und wie selbstbewusst man damit umgehen kann und ob man das tragen möchte, weil es ist halt auch super schwierig. Also ich weiß auf jeden Fall, dass eine Bekannte, also wir kennen die alle, die hatte nämlich gepostet auf Instagram, dass sie halt am nächsten Tag zur Arbeit musste und wusste aber nicht, welche Haare sie tragen sollte, weil sie Angst hatte, dass sie wieder Kommentare hören wird und halt gar keinen Bock hatte, auf Arbeit irgendwelche Kommentare zu hören. Also würdest du schon sagen, für dich ist auch, dass du empowernd damit umgehst, dass du schon so, wie nennt man das, selbstbewusstseinsbildend bist, oder?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also klar, von sich selber das zu sagen, ist nochmal so objektiv, aber ich glaube schon, dass ich aktiv schon unbewusst dagegen vorgehe, dass Leute halt dieses Selbstbewusstsein nicht haben oder das verlieren oder sich dann mehr in den europäischen Bild versuchen zu fügen, weil ich finde, diese ganze extra Arbeit, die wir halt darin investieren, nicht dem zu entsprechen, was wir eigentlich sind, das bezahlt uns keiner. Die Zeit gibt uns keiner zurück. Nee. Das ist viel mehr Zeit, viel mehr Arbeit. So. Deswegen just be who you are, das wäre viel einfacher. Du sparst so viel mehr Herzschmerz, du sparst so viel mehr einfach inneren Konflikt mit dir und deiner selbst. So. Und du findest einfach eine innere Selbstliebe, die einfach nicht irgendwie ein Konflikt mit deiner Natur steht. So, du kämpfst ja wirklich gegen das, was deine Haare wachsen dein ganzes Leben lang. Es hört nicht auf. Wenn du jetzt glättest, einen Monat später, kommt wieder raus. Boom, I'm back. I go nowhere. So, wirklich. Ain't nothing you can fucking do.
Yeah.
Ain't nothing you can fucking do. Deswegen diese extra Zeit, die du investierst, like put it in yourself, put it in something fucking else. So. Weil, deswegen versuche ich halt schon immer irgendwie darauf hinzuweisen, so dass diese extra Arbeit, die du halt darin investierst, immer auf dasselbe hinauskommt und dass du immer dich im Kreis bewegen wirst, so, und dass es einfach einfacher ist, einfach mit dem, was du hast, zu arbeiten. So. Weil das ist das, was du hast. Und du hast so ein großes Spektrum, especially as black person. Mhm. Like, so weißt du, mit glatten Haar zum Beispiel hast du nicht die Bandbreite an Sachen, die du machen kannst. So. Und deswegen sollte man das nutzen und das dann halt auch verstehen und auch schätzen einfach und halt einfach auch die Beauty da drin sehen, weil man kann ja so viele verschiedene Sachen machen und man kann sich so ausprobieren. Das hört ja nie auf. Du musst dich ja nicht auf irgendeine Sache festlegen. So. Und für mich ist halt auch wichtig, weil ich halt so pro-natural bin, halt auch kinkier Hair Structures zu supporten und zu empowern und das dann halt auch als einfach zu normalisieren, einfach in der weißen Welt oder in der, ja doch schon in der weißen Medienwelt, so. Weil das immer noch irgendwie schon sehr auf loosere Hair Textures immer noch sehr fokussiert ist und das immer noch so das Nonplusultra kinky für die ist in deren Augen, wenn es so viel mehr andere Haarstrukturen gibt. Und ich glaube, bei Social Media hat man trotzdem immer noch so ein bisschen dieses
loose
Hair Texture, Fetishizing so. Und das sind halt auch Sachen, die ich einfach durchsprechen möchte und einfach auch alles gleichstellen möchte, so, weil es ist einfach anstrengend, immer, die bilden halt immer in irgendwas Hierarchien, sei es unsere Haut, sei es unsere Klasse, sei es unsere Haarstruktur. Und das ist halt einfach so, es kann halt einfach, du hast, was du hast. So, du kannst daran nichts ändern und du musst damit arbeiten, du musst das als das Schönste, was es gibt, einfach ansehen, weil du es hast so, und weil es mit dir selbst verbunden ist. So, und deswegen versuche ich schon so mit den Leuten darüber zu reden. Klar macht man jetzt nicht aktiv irgendwie einen Plan, sondern entwickelt sich manchmal einfach auch voll natürlich. Und die Kunden fragen mich zum Beispiel über mein Hair Journey oder ich frage über deren Hair Journey oder die fragen mich irgendwelche Fragen über Haarpflege oder Sachen, die sie halt nicht wussten. Und dann kommen schon irgendwie historische Sachen auch einfach automatisch für mich auf, weil ich das dann halt auch damit verbinden möchte und dann halt auch eine bestimmte Referenz haben möchte. So. Und auch einfach zeigen möchte, dass es einfach schon immer so ist und dass es schon immer eine Relevanz für uns hatte. Und genau, und das ist dann schon immer sehr empowernd, glaube ich, wenn die Leute dann danach nach Hause gehen. So, das ist dann nicht nur so, oh, ich habe meine Haare gemacht, sondern like, I got my hair done, ich habe eine Connection gemacht, ich habe ein bisschen mehr über meine Haare gelernt, ein bisschen mehr über meine Kultur gelernt, ich fühle mich empowered, I'm looking good, I'm looking fresh, I'm going home. Und like, it's a good overall feeling, so, und das möchte ich halt einfach geben.
Und du hast ja auch in Haarsalons oder nur in einem bisher gearbeitet?
Bisher nur in einem.
Ja, und bist du mit diesen Erwartungen in diese Arbeit reingegangen, also mit dem Sense of Community und dass man die Leute empowert oder?
Ja, also für mich ist eigentlich in erster Linie schon immer so gewesen, dass ich irgendwie schon den Drang hatte, irgendwie aktivistisch zu sein, was das angeht und schon irgendwie für die Diaspora einzustehen und da irgendwie einen Zusammenschluss zu finden und auch irgendwie eine empowernde Funktion einfach anzunehmen oder eine empowernde Position einfach anzunehmen als Hairdresser. Weil ich wollte halt, wie gesagt, nicht, dass es einfach leer ist, dass es einfach nur Haare machen ist und dann auch noch mit Schmerzen verbunden ist und so. Und das hat ja dann auch einfach eine negative Stigmatisierung, was unsere Haare angeht, weil dann so kinky Hair immer mit so, du musst kämpfen, wenn es gar nicht so sein muss. So. Das ist ja dann auch nur so, weil du nicht genau weißt, was es braucht. Ja. Da musst du halt dagegen ankämpfen. Ja, so. Das wäre ja andersrum, bei glatten Haar genauso, wenn du jetzt, keine Ahnung, all die Produkte reinklatschen würdest, die wir jetzt benutzen.
Ja, oder
so,
Locken haben wir plötzlich.
Ja, weißt du, du würdest auch gegen die Natur der Haare ankämpfen von denen. So. Deswegen ist es genau dasselbe Prinzip. Und ich habe eigentlich schon immer deswegen diese Aufklärung eigentlich schaffen wollen. So. Und das hat sich dann aber in meiner Zeit in dem Salon dann schon mehr einfach gebildet, weil ich mich dann halt auch weiterentwickelt habe und auch irgendwie selbstbewusster geworden bin in meiner Arbeit und einfach auch viel mehr Leute dann kennengelernt habe aus verschiedensten. Ja, ich habe mich dann einfach auch mehr vermarktet. Was habe ich? Das habe ich davor auch nicht so oft gemacht oder nicht so viel. Es war dann immer mehr Mund-zu-Mund-Propaganda, aber da ich halt Teil eines Shops war, ging das halt viel schneller, was halt gut war. Und ich habe halt auch super viele Leute dadurch kennengelernt. Und das hat dann halt schon so mein Drang danach schon irgendwie tiefgründiger gemacht. Also ich wollte schon mehr lernen und wollte schon mehr mein Repertoire irgendwie aufbauen, aber für mich war es mehr um den politischen Aspekt, der halt damit kommt und um den empowernden Aspekt und den aufbauenden Aspekt. Und ja, das ist jetzt halt für mich immer noch das, was es für mich ausmacht, weil ich einfach merke so, dass wir einfach eine negative Stigmatisierung auf unsere Haare immer noch haben und die noch in sehr vielen Spektren einfach noch sehr negativ ist, zum Beispiel wie im Arbeitsleben, in der Arbeitswelt, so, da ist es ja auch immer noch ein Problem. Und man sieht immer noch sehr viele Vorfälle, wo Leute irgendwie gezwungen werden, für irgendwelche Jobs ihre Haare abzuschneiden, weil sie nicht der Norm entsprechen, die europäische Welt oder die westliche Welt einfach hat. So. Und das ist halt immer noch ein Konflikt und deswegen denke ich, das ist halt immer noch von Relevanz. So. Vor allem jetzt im deutschen Spektrum, weil ich halt auch hier aufgewachsen bin und weil halt auch die schwarze Diaspora hier nicht so wirklich oder die afrodeutsche Diaspora hier nicht so wirklich wahrgenommen wird oder ja, als existent einfach wahrgenommen wird. So. Und ja, deswegen möchte ich halt ich möchte halt darauf hinweisen, so, we're here und wir sind existent und wir müssen einfach auch ein Teil der Repräsentation einfach in den Medien sein und das weltweit, aber ich muss das halt erstmal in meinem Kosmos halt machen. So.
Klar.
Genau.
Aber hast du auch grundsätzlich jetzt beim Haaremachen von anderen solche Erfahrungen auch mitbekommen, jetzt zum Beispiel, dass Leute kamen und meinten, ich hätte gern die und die Frisur, weil ich ein Bewerbungsgespräch habe oder ich hatte, weiß nicht, vor einem Monat eine andere Frisur und wurde auf irgendwas aufmerksam gemacht oder so, auf Arbeit oder sonstiges?
Ja, der erste Impuls kommt immer von einem selber, weil man halt einfach schon diesen Konflikt die ganze Zeit hat. Boah, ich muss mich anpassen, ich darf ja nicht zu schwarz aussehen, weil sonst haben die Angst vor mir oder sonst passe ich nicht rein oder sonst richten die über mich oder was auch immer. Und ich glaube, das allein schon zu haben, ist schon sehr schlimm, weil das dein erster Impuls ist, dass, wie du natürlich aussiehst, falsch sein könnte oder falsch ist. Und das ist halt auch sehr schwierig. Und ich glaube, wenn die halt zu mir kommen und halt irgendwie Frisuren haben wollen, die schon irgendwie ein bisschen mehr white catering sind, dann glaube ich einfach auch, weil sie der Meinung sind, das ist halt einfach schöner. So, und das ist halt etwas, was gebrochen werden muss. Ich glaube, ich kann halt auch nicht in irgendwie einer Session irgendwie solche Sachen irgendwie sprechen. Das geht dann halt auch nicht. Ich glaube, das kommt dann einfach irgendwie von, keine Ahnung, von einer Perspektive, wo die Person sieht, okay, da ist eine andere Person, die genauso wahrgenommen wird wie ich und genauso dieselbe Haarstruktur hat, aber irgendwie voll in Ordnung damit ist, einfach sie selbst zu sein. So. Und ich glaube, diesen Aspekt versuche ich dann halt zu bringen. Ich versuche es niemanden aufzuzwingen, weil das ist auch nicht meine Aufgabe und dafür arbeite ich auch nicht. Dafür werde ich auch nicht bezahlt. So, aber ich sehe, glaube ich, die Bezahlung, die ich bekomme, schon mehr in dem therapeutischen Aspekt, weil ich nehme mir halt einfach sehr viel Zeit, irgendwie mit den Leuten irgendwie auf irgendeiner Basis zu connecten, wer auch immer sie sind oder was auch immer irgendwie ihre Story ist, so, und finde, glaube ich, immer irgendwie einen Weg auf irgendeiner Basis, sei es das, was sie gerade machen wollen, wo sie sich vielleicht nicht so, so sicher fühlen oder so selbstbewusst, versuche ich sie zu empowern. Und es geht dann halt nicht immer nur um Haare, es geht, glaube ich, einfach um den Aspekt, Black People zu empowern und einfach zu zeigen, so take up space wherever you are, so, und sei einfach präsent, so, nimm einfach die Space, die du dir nehmen musst, so, weil White People haben auch nicht diese Second Thoughts. So,
nee, gar nicht.
Weißt du, und ich möchte halt nicht, dass wir uns immer kleiner machen und klein halten einfach für diese Norm, so, weil deswegen besteht sie halt noch, so, und das möchte ich halt einfach so brechen. Und genau das versuche ich halt zu machen, einfach mit meinem Flow, so, also meiner Persönlichkeit, und dann halt je nachdem, wer die Person halt ist, darauf einzugehen. So. Ich bin keine Therapeutin, ich bin auch nicht irgendwie dafür ausgebildet, so, aber ich glaube, das kommt halt einfach von Menschenkenntnis.
Ja, genau.
Und du weißt ja, wie du mit der Person dann connectest und so, und weißt dann halt auch, wann zu viel ist. Ich bin auch nicht jemand, der irgendwie auf jemandes Trauma irgendwie rumhackt oder irgendwie versucht, das irgendwie zu sehr zu pushen. Ich glaube, ich sehe da auch schon die Signale, wenn jemand bereit ist, irgendwie über bestimmte Sachen zu reden, und versuche mich dann halt auch so rücksichtsvoll wie möglich irgendwie anzutasten an die bestimmten Sachen, weil ich weiß, das sind ja alles sehr triggering Sachen, vor allem so Rassismus, vor allem wenn du irgendwie aus südlichen oder östlicheren Parts aus Deutschland kommst, hast du ja noch viel andere Sachen erlebt, so. Deswegen bin ich da eigentlich schon immer sehr conscious. Aber meistens geht's klar. Meistens sind die halt selber sehr fröhlich, dass jemand sie wirklich direkt auf diese bestimmten Sachen anspricht so, und dass sie dann auch einfach einen Safe Space haben, darüber zu sprechen. Genau. Ich glaube, das ist halt auch einfach wichtig so.
Ja, ich glaube, es ist grundsätzlich irgendwie merke ich immer mehr, dass es grundsätzlich wichtig ist für mich, auch über Haare zu sprechen, weil ich ertappe mich voll oft dabei, dass ich mir denke so, okay, welche Haare mache ich jetzt morgen für die nächsten Wochen? Und dann denke ich mir so, ja, fuck, wenn ich die Farbe nehme, ist ein bisschen zu krass. Wenn die so lang sind, ist ein bisschen zu lang. Und dann denke ich mir so, warum? Scheiß drauf. Ja. Die werden mich eh drauf ansprechen und dann muss ich drauf antworten oder nicht drauf antworten. Dann sage ich denen so,
Das ist ja auch immer diese Scham, die man automatisch hat, vor allen Dingen, wenn dann die Fragen kommen. Erstens muss man sie natürlich eh nicht beantworten, wenn man sie nicht beantworten will, aber auch als ich jünger war, habe ich mich dann dabei ertappt, so wenn jemand fragt, ja, wäschst du denn deine Haare? Und dann sagt man irgendeine Zahl, die eigentlich höher ist, als man
sie
tatsächlich wäscht, so als ob das irgendwie, ja, unsere Haare funktionieren, also schwarze Haare funktionieren einfach anders.
Ja.
Und da irgendwie, also natürlich ist es ja anders. Wie gesagt, wir sind in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft, wo man sich vielleicht jeden Tag die Haare wäscht und für die klingt das erstmal unverständlich, aber das ist ja an sich erstmal eigentlich gar nicht mal ein Problem.
Mhm, genau.
Bis man das aber realisiert, muss man, glaube ich, wie du schon sagst, erstmal einiges rausarbeiten an Erfahrungen und Trauma. So.
Man muss auch irgendwie auch lernen, so konfrontativ zu sein, weil ich merke halt, also jetzt nicht persönlich immer, also nicht unbedingt immer in meinen Erfahrungen oder das, was ich erlebe, sondern halt auch, wenn ich von anderen Leuten höre, wie schwer es ihnen fällt, irgendwie Kontra zu geben. Weil du wirst, weil ich, und ich kann das total verstehen, weil du wirst auf Dinge angesprochen, die echt ganz privat sind, die du selber nicht machen würdest und die weiße Person auch nicht bei einer anderen weißen Person machen würde. So, da geht es vielleicht nur um, oh, du hast deine Haare gefärbt, die sind jetzt von schwarz auf blond oder so, krass. So, darum geht es. Aber zu fragen, oh, du hast ja neue Haare, aber gestern waren die noch kurz. Wie macht man das? Wie macht man das rein? Und wie oft wäschst du das dann? Und das ist alles so super privat und du denkst dir so, es geht dich halt einfach nichts an. Ich habe eine neue Frisur und das ist jetzt das, was jetzt da ist. Freunde dich damit an und das ist die Sache. Aber wirklich zu lernen zu sagen,
klar.
Könntest du bitte aufhören, mir diese Fragen zu stellen? So? Und wenn wir nicht befreundet sind, dann erst recht, weil du hast gar kein Recht darauf, irgendwie das irgendwie mehr zu erfahren drüber.
Ich verstehe. Aber andererseits auch, dass dann eine Neugier ist. Wenn man was nicht kennt, dann fragt man ja, klar. Man muss halt aber nur, man muss ja natürlich auch irgendwie ein menschliches Gefühl dafür haben, wo Boundaries sind.
Exactly.
Und wenn man darauf nicht eingeht, also wenn der Gegenüber darauf nicht eingehen will, dann will er nicht darauf eingehen und gut ist. So, ne?
Ja.
Ja, ich glaube aber, da ist einfach eine grundsätzliche so, Stellung, wo ich einfach irgendwie weniger Respekt einfach sehe uns gegenüber.
Ja,
einfach genau. Solche Boundaries auch zu übertreiben, also einfach zu, wie heißt das, über, also einfach
zu überschreiten.
Zu überschreiten, genau. So, weil ich halt auch voll oft einfach auch Szenarien bekommen habe oder auch selber erlebt habe oder von gehört habe, dass irgendwie Leute einfach anfassen, ohne zu fragen.
Das geht schon mal gar
nicht. Das ist mir am Freitag passiert.
Siehst du,
das direkt am Freitag.
Also es ist immer noch ein Ding und ich glaube, das ist etwas, was man so eigentlich von anderen Leuten untereinander nie sieht.
Ja.
Nee, so irgendeine weiße Person, einfach irgendeine andere weiße Person.
Ja, fremde Leute vor allem.
Und das ist das, worum es mir geht. Es geht mir immer vor allem darum, du würdest einer anderen weißen Person niemals einfach so in die Haare fassen.
Ja.
Egal, welche Frisur die andere Person hat.
Na.
Aber bei einer schwarzen Person ist es egal. Da kommst du, oh, Haare.
Ja.
Ich meine auch so, du weißt schon, dass man erstmal fragt auch, bevor man die Haare anfasst. Ich meine, Entschuldigung, es tut mir voll leid.
Ja, und ich finde halt auch diese Stellung, sich dann irgendwie in so eine Opferrolle zu stellen, dann selber zu positionieren, wenn man dann darauf angesprochen wird, anstatt Stellung zu nehmen, ist halt auch immer problematisch. Deswegen müssen wir dann halt immer irgendwie diesen inneren Konflikt mit uns haben. Sollen wir das jetzt ansprechen? Wollen wir jetzt irgendwie das Thema aufgreifen so und das einfach ansprechen und oder wollen wir das jetzt einfach ruhen lassen, damit die weiße Person sich nicht angegriffen fühlt so. Und das ist ja halt auch irgendwie so, wo du dann halt wieder was einsteckst für etwas, was gar nicht deine Schuld ist so. Und was dann halt auch diesen Kreislauf immer wieder zum Rollen bringt so. Und das hört halt nie auf so. Deswegen, man darf sich nicht mehr für darin verletzten Gefühle irgendwie.
Ja.
Weil wir, unsere Gefühle waren ja zuerst verletzt. So.
Ja. Aber das Ding ist halt auch, du wirst halt sofort in so eine Ecke gedrängt, habe ich das Gefühl, weil alle anderen bilden dann sozusagen ihre Defensive Community und so, und dann sind die so, naja, so schlimm war das ja nicht, sie war ja nur neugierig, sie wollte ja nur so und so. Und ich denke mir so, Leute, So, es geht nicht, dass du mir einfach in die Haare also fährst. Also es geht einfach nicht. Ja, und dass dann halt nicht, dass es nicht klickt und dass dann halt alle Leute gegen dich sind. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass man halt dann manchmal, dass man das erstmal lernen muss, richtig konfrontativ zu sein, weil du hast dann vielleicht 2, 3 Personen, die dann sofort gegen dich sind oder das rechtfertigen, was die eine Person gemacht hat. Mhm. Und du bist alleine, also stehst da alleine, meistens auch die einzige schwarze Person in deinem Job oder so. Und kein anderer kommt dazu, um für dich auch irgendwie Stellung zu nehmen, irgendwie für dich da zu sein und auch das zu bestätigen, dass deine Gefühle auch berechtigt sind, haben, genau.
Ja, das ist für mich wirklich das Prinzip von White Tears, Mann.
Wirklich? Boah, ey, wirklich, toll.
Wirklich, White Tears sind so viel mächtiger als Black Tears, so. Ich glaube, uns wird halt auch diese Emotionalität irgendwie nicht so wirklich abgekauft.
Ja,
die wird halt nicht wirklich wahrgenommen oder als echt irgendwie, weil wir halt in deren Augen halt immer so eine bestimmte Stellung haben im Sinne von, wie unsere Laune zu sein hat oder wie unsere Positionierung zu sein hat. Wir müssen immer stark sein.
Ja,
und wir sind immer, immer gut drauf.
Ja.
Und, ne, aber das ist halt für mich auch widersprüchlich, dass, wenn das denn in euren Augen so ist, warum nehmt ihr das denn nicht ernst, wenn ihr uns wirklich dann verletzt habt? Dann müsst ihr doch den Kontrast dann eigentlich noch viel mehr sehen.
Ja.
Ich glaube, das kommt dann von einer Position, wo sie halt nicht rechtfertigen wollen, dass es wirklich Rassismus ist, dass es das wirklich noch gibt. Weil wenn sie es aussprechen, dann müssen sie einfach sagen, okay, ist das
Ding. Ja.
Und das Ding ist einfach so, was sie da auch nicht verstehen, ist, es ist ja nicht eine One-Time-Thing, wenn jemand dich anfasst. Deine Reaktion kommt daher, weil du frustriert bist von 1000 anderen Malen davor.
Yes, genau.
Und von Microaggression, die du daily einfach versuchst runterzuschlucken.
Yeah.
For the sake of people who don't even give a fuck.
Nein, genau. Danke.
Verstehst du? Das ist einfach, it's overloading. Yeah. Das ist einfach sehr viel Konflikt, den wir mit uns selber noch mittragen. Und dann noch das, was einfach in unserer Gesellschaft alles
genau.
macht.
Genau, ne, das kommt noch hinzu.
Das kommt noch dazu. Weißt du, das ist ja nur small by side.
Yeah.
Aber das, was dann noch dazu kommt, so, deswegen denke ich mir so, privileged Leute müssen einfach verstehen, so, ich mach das nicht aus Spaß. Ich bin nicht aus Spaß beleidigt.
Nee.
Nobody hat Lust darauf, aus Spaß beleidigt zu sein. So. Ich will gerne auch einfach cool sein damit. But it's not fucking okay.
Yeah.
Because it hurts our fucking feeling. Und es bestätigt halt einfach noch die Position, die wir einfach in der Gesellschaft haben.
Genau, nicht gleichwertig
zu sein. Und das möchte ich einfach nicht unterstützen.
Ja. So. Deswegen ist es halt immer, so besonders mit der Argumentation, zu sagen, ja, also ich meine, ich habe, wie gesagt, ich bin all für Neugier und so, aber man kann Neugier nicht rechtfertigen, damit rechtfertigen, dass man andere Leute einfach anfasst.
Ja, mit
Personal Space einfach wirklich, einfach zu übergehen, weil du dann der Person nicht mehr auf demselben menschlichen Level begegnest, wie du es mit Leuten machen würdest, die so aussehen wie du.
Exactly, okay. Du hattest ja auch in der Vergangenheit ein paar Kampagnen, habe ich auch gesehen, die du irgendwie betreut hast. Da hast du Haare gemacht für Fotoshootings oder Werbekampagnen, Video, also Aufnahmen, Videoaufnahmen, Werbespots, glaube ich. I'm not sure.
All over the place.
Werbespots und Fotos,
Werbespots und Fotos, weil ich habe auf Instagram halt auch gesehen und damals hast du auch so ein paar Sachen gepostet und so. Aber ich war mir jetzt nicht genau, ich war mir jetzt nicht sicher, ob es Spots waren, ob es Kampagnen, also Fotokampagnen waren.
Okay.
Aber du hast ja stimmt, aber du hast ja mit großen Marken auch schon zusammengearbeitet und es waren ja nicht alle schwarze Menschen, deren Haare du gemacht hast. Wie ist so deine Perspektive oder dein Blick auf den Fakt, dass weiße Menschen auch jetzt vermehrt vor allem Braids tragen, Cornrows tragen, all die Styles.
Überhaupt keine, also nicht schwarze Leute.
Genau, all die Styles tragen, die schwarze Menschen tragen oder schon immer getragen haben.
Also ich glaube, also in erster Linie, ich arbeite auf Freelancer-Basis für Produktion, also das sind dann halt Fotoshoots oder für irgendwelche Editorial-Sachen sind auch manchmal kommerziellere Geschichten. Und das sind dann halt meistens halt irgendwie behind the scenes, wo du dann verschiedene Hairstylisten und Make-up-Artists hast, die dann halt alle schon so white catering sind und sich halt eigentlich mehr mit dem Spektrum von weißen Leuten mehr auskennen, vor allem was Haare angeht. Und für mich ist halt auch einfach wichtig, dass man einfach Repräsentation von schwarzen Hairstylisten und Make-up-Stylisten hat, um einfach auch präsent zu sein, um wenn es darum geht, zu sagen, okay, das geht nicht klar, das ist Cultural Appropriation. Und das habe ich jetzt zum Beispiel auch bei einer Fashion Week erlebt, wo ich halt gearbeitet habe, dass sich einer der Designer halt auch dazu entschieden hat zu sagen so, ey, den Style können wir machen und den Style können wir nicht machen. Das geht in Ordnung und das geht nicht.
Okay. Ach so, das war eine schwarze Person, die... Mhm.
Ah, okay, cool. Genau. Okay, wow. Und so, das sind Sachen, die passieren auf jeden Fall jetzt und auch, wo Leute mehr Awareness einfach drauf haben und glaube ich auch, viele schwarze Personen nicht mehr davor zurückschrecken, zu sagen so, ey, das ist unser Gebiet, wir kennen uns hier auch so und wir haben auch die Befugnis zu sagen, was einfach in Ordnung geht und was nicht so. Ich glaube, für mich im Persönlichen, ich habe halt sehr so Semi-Ansichten, was das angeht. Ich bin halt auch immer sehr getriggert, wenn ich halt so, was Cultural Appropriation angeht, ich halt so Sachen höre wie Kim Kardashian Braids oder Boxer Braids oder so eine Geschichten. Und das hat sich halt in der jüngeren Generation halt sehr etabliert, sich halt an die weißen Personen, die halt gerne schwarze Kultur aufnehmen und halt als ihre verkaufen, zu wenden. Und diese kleinen Kinder dann halt auch das als Nonplusultra sehen, wo die Kultur herkommt. Und das steht halt mit mir im Konflikt, weil ich mir denke, du kommst zu mir als schwarze Person und denkst aber auch, dass ich mich auch an diese weiße Person wende, wenn du ganz genau weißt, du musst zu einer schwarzen Person gehen, um das dir machen zu lassen. Mhm. Warum gehst du nicht zu einer Kim Kardashian und machst dir das da? Warum kommst du zu mir und fragst mich so? Du weißt, like, die Leute wissen ganz genau, was sie dabei tun, aber sie machen es bewusst zu was anderem, weil sie das dann auch nicht mehr mit uns verbinden wollen. Das soll ja nicht mehr mit uns verbunden sein. Nee. Das sieht jetzt bei denen besser aus, das denken die.
Ich meine, es wird ja auch in Zeitschriften auch eigentlich so genannt, also oder gesagt. Mhm. Also ich meine, da habe ich ein Beispiel gelesen von der LA Times, wo halt eben Leute wie Cara Delevingne und Kristen Stewart eben Cornrows oder irgendwie was tragen und dann das also beschrieben wird als vom Hip-Hop, Urban Hip-Hop zum trendy und chic, also als ob das wirklich
so eine Transition
dann fragt man sich so, was, also okay, jetzt ist es stylisch, jetzt ist es trendy, jetzt ist es schick, aber was wolltet ihr damit sagen, dass es eben an schwarzen Leuten nicht schick sein kann, dass es ratchet ist, dass es ghetto ist, also es hat immer diese Konnotation von ja, schön, aber wir machen es besser. Mhm. Wir machen es jetzt besser, damit es salonfähig
ist. Ja, und das ist halt für mich dann problematisch, das dann halt zu sehen und halt zu unterstützen. Ich glaube halt gerade in der Zeit, in der wir gerade sind, wo Diversität halt in verschiedenen Spaces gerade voll das Thema ist, versuchen halt alle irgendwie so diese Integration in beide Welten irgendwie zu so miteinander zu verfließen. Aber ich glaube, es ist halt in manchen Punkten halt einfach noch zu früh, weil ihr ja erst jetzt anerkennt, dass wir existieren und dass wir auch unser eigenes Spektrum haben dürfen. Ja. So. Warum muss ich das gleich mit anderem vermischen? So? Warum kann es nicht erstmal das sein? So?
Und es ist auf jeden Fall auch, also man stößt halt oft auch auf Unverständnis, warum man das nicht direkt cool findet, wenn man eine weiße Person mit der Frisur sieht. Weil ich meine, ich bin mir sicher, dass jeder von uns eine Geschichte erzählen kann, wie man irgendwie zur Schule gegangen ist und alle den Cornrows, den man auf dem Kopf hatte, mit irgendeinem Fußballer verglichen hat. So, es ist einfach, und wenn man lustig gemacht
wird. Es wurde entweder drüber lustig gemacht oder es wurde als hässlich betitelt oder als nicht passend oder auch deine eigenen Haare. Ja. So, das sind ja auch jetzt sehr viele Leute, die versuchen, irgendwie ihre Haare auch so zu manipulieren oder ihre Haut so zu manipulieren, dass sie aussehen wie wir. Und es gibt jetzt auch den Begriff, ich glaube, Whitefishing.
Blackfishing.
Und dann so racially ambiguous. So, das ist ja jetzt so ein richtig overall Trend geworden. Und für mich halt selber, wenn ich halt Haare mache, ist mir halt wichtig, dass es etwas ist, was halt temporär ist. Ich habe halt sehr lange einen Konflikt damit gehabt, weißen Leuten Locks zu machen. Vor allem auch, weil der Begriff mit Dreadlocks zum Beispiel halt auch sehr triggering ist, weil die Geschichte davon halt sehr schlimm ist. Oder halt auch das Wort Dread oder von dem Wort Dreadful kommt in Englisch und das halt schrecklich scheußlich heißt übersetzt. Und man damals halt Locks benutzt hat, um zu sagen, so schwarze Leute sind hässlich oder sie sind, oder unsere Haare sind nicht schön, wie sie sind. Und das halt so ein bisschen für mich problematisch ist, wenn weiße Leute das jetzt machen, um earthy zu sein oder um, keine Ahnung, irgendeinem spirituellen Kosmos anzugehören oder was auch immer. dann halt Wörter nutzen wie Logs sind verfilzt, was einfach nicht der schwarzen Natur entspricht. Mhm. Das ist das, was du machen musst bei glatten Haaren.
Ja, genau.
Da musst du sie literally verfilzen, weil du kämpfst wirklich literally
gegen
die Haarstruktur von glatten Haaren an. So. Deswegen der Begriff dann, dass man auch damals immer gesagt bekommen hat, deine Haare sind verfilzt oder die sind nicht gepflegt, weil du sie nicht so oft wäschst und halt auch generell immer noch so eine negative Stigmatisierung um Locks einfach noch entsteht oder wie heißt es? Besteht, genau. Yeah. Finde ich das halt einfach voll schlimm, weil Locks für mich sind zum Beispiel so die natürlichste Frisur, die du überhaupt machen kannst. So. Mm-hmm. Da lässt du deine Haare wirklich, ja, da lässt du deine Haare wirklich das machen, was sie machen so. Und lässt sie wirklich so wachsen und das machen, was sie von Natur aus machen, weil unsere Haare, die umarmen
die tangle,
sich voll,
ja,
die tangeln genau. voll gerne. Ich sag immer, dass sie sich gerne umarmen, so, weil die sind einfach dafür ausgemacht. So. Und du kämpfst halt so nicht gegen das, was sie von Natur aus gerne machen. So. Und das dann halt mit so einem Wort wie dreadful zu verbinden, also das Natürlichste, was von unserer Seite aus geht, mit etwas sehr Negativem zu verbinden. Und dann das noch auf weißen Leuten zu sehen als Style, das ist für mich halt das, was sehr problematisch ist. Und ich glaube, viele Leute verstehen halt nicht das, was dahinter einfach steckt und welche negative Stigmatisierung einfach immer noch oder welchen bitteren Nachgeschmack es immer noch von Rassismus in vielerlei Hinsichten hat. So. Und
ja,
das ist halt einfach schwer.
Ja, das bei mir ist, ich bin halt auch immer so zwiegespalten, weil auf der einen Seite denke ich mir so, nein, ich finde das jetzt nicht so toll, wenn weiße Menschen anfangen, unsere Hairstyles zu tragen. Und dann denke ich mir so, at least, wenn du dir Braids oder so machen gehst, dann mach sie bei einer schwarzen Person. Mhm. Einer Person, die sich mit den Haaren auskennt. Einer Person, die weiß, wie es weiß. Es gibt viele Braider, die sind halt weiß, die sich dem jetzt angenommen haben.
Alle Locticians hier in Berlin sind fast weiß.
Die Locks machen, die Cornrows machen, auch in so ganz intricate Styles und so. Ich denke mir so, es ist, weil Leute sagen immer, ja, es sind doch nur Haare. Aber für uns sind das nicht einfach nur Haare. Für uns ist das wirklich mit unsere Identität integriert. Das ist verflochten.
Mhm.
Das, was wir als Haare, also unsere Haare, die wir tragen, ist immer ein Statement. Wir müssen uns immer rechtfertigen für alles, egal wie wir unsere Haare tragen.
Mhm.
Und da kann für mich nicht irgendjemand daherkommen und sagen, oh, ich finde Braids jetzt schön, jetzt mache ich das auch mal.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, um was es da mehr geht und ja, mach ich, weil es schön ist. Und ich muss mich dann nicht rechtfertigen, ob ich meine Haare nun glatt trage, ob ich sie in Braids trage, in Cornrows, in welchen Styles auch immer.
Oder habe sogar selber Probleme, wenn ich dann Braids im Arbeitsleben trage.
Und
das zum Spaß, einfach zum Trend.
Ja. Genau.
Für mich ist, also so grundsätzlich für jeden hier, wo fängt für euch Appropriation an? Also abgesehen von der, ob man es ästhetisch findet oder nicht, weil es findet nicht jeder schön an weißen Leuten, also Braids an weißen Leuten, so, aber wo würdet ihr sagen, ist es immer Appropriation? Ist es ab einem bestimmten Punkt Appropriation? Und einfach so in die Runde, wie es für euch ist, wie ich sehe.
Da, wo man Geld verdient, wo man wirklich Geld verdient, da, wo man sich wirklich vermarktet mit und sagt, zum Beispiel, ich mache jetzt Haare und verdiene mein Geld damit, als weiße Person.
Ja, aber so ab, oder vor allen Dingen auf der Seite von den Leuten, die sich die Haare machen lassen. Weil ich meine, es ist klar, wenn du irgendwie einfach irgendwas von einer Kultur nimmst und dann das jetzt für dich, also da jetzt einen Gain hast, dann
kann,
es ist definitiv Appropriation, aber so.
Ich kann jetzt niemandem verbieten, die Haare, also ich kann keiner weißen Person verbieten, die Braids zu tragen oder sonstiges. Ich meine, manchmal findet man Sachen schön und dann möchte man sie auch gerne haben und so.
Mhm.
Es hat oft auch nicht mehr viel mit Religion zu tun oder so. Es ist jetzt nicht so, als würdest du irgendwie was in was eindringen.
Ja.
Was
halt, aber es hat ja nicht, also das ist halt für mich, Haare haben ja nicht nur, also Natural Hairstyles und Protective Styles haben ja nicht nur mit Religion zu tun. Es ist ja, wie du schon gesagt hast,
verankert. Bei uns ist es halt sehr tief verankert, weil es halt uns auch zu unserer Identität gehört und auch viel mehr. Jetzt habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir in einer weißen Mehrheitsgesellschaft vor allem leben, dass wir uns, wir identifizieren uns halt auch mit unseren Haaren sehr stark und wie schon gesagt, wir müssen uns halt immer auf irgendeiner gewissen Ebene irgendwie dafür rechtfertigen, warum wir unsere Haare so tragen, warum wir denken, dass es angemessen ist. Wir müssen den, wie auch du gesagt hast, Titi, den ganzen Konflikt mit uns auch immer austragen. So, ne? Es ist halt egal, ob du sagst, ach, ich traue mich, alles zu tragen oder nicht. Du hast immer irgendwie ein bisschen einen inneren Konflikt, weil du immer irgendwie darauf irgendwie bedacht bist, was sagen weiße Menschen oder was sagen nicht schwarze Menschen dazu oder so. Wie kommt das in meine Arbeitswelt an? Gelte ich als professionell oder nicht und solche Sachen. Ich denke mir nur, informiert euch ein bisschen darüber. Ja, woher kommt diese Frisur? Solche Sachen. Geht zu einer Person, einer schwarzen Person, die Haare macht.
Ja.
Geht nicht zu einer weißen Person, die dafür Geld verlangt, sondern zu einer schwarzen Person, die damit Geld verdienen kann. So. Und das ist dann für mich in Ordnung.
Ja, weil am Ende des Tages, ich meine, es ist ja immer, also ich meine, das ist ja das, was man sich wünscht von dieser Welt, wo wir noch lange nicht sehen, aber dass man ja kulturelle Dinge austauschen kann, aber es findet halt kein Austausch statt. Es ist halt so ein Nehmen.
Genau, weil es nicht auf Augenhöhe ist.
Ja, ja.
Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also ich hab mich halt noch nie jetzt bewusst gefragt, wo für mich Cultural Appropriation anfängt. Ich glaube, das hat sehr viel mit der Haltung der Person zu tun. Mhm. Ich glaube, man merkt, wenn die Person das macht, um irgendeinem Trend nachzukommen oder um irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie zu versuchen, irgendwie in die schwarze Kultur mit einzuziehen oder was auch immer. Das merkt man schon sehr an der Haltung. Und ich habe manchmal Leute da, die dann sagen so, ey, sie wollen das mal gerne ausprobieren, aber sie haben sich halt so gefragt, ob das Cultural Appropriation ist und so. Und da ist für mich halt so, okay, das Bewusstsein ist auf jeden Fall da, dass es das sein könnte. Genau, es kommt zum Gespräch. Wir unterhalten uns darüber, wir unterhalten uns über meine Stellung. Ich bin dann auch ehrlich und sage so, ey, ich finde das manchmal problematisch und so, aber ich möchte halt einfach, dass die Person weiß, so, woher das kommt und so, dass es einfach eine bestimmte Haltung auch gegenüber unserer Haare gibt und dass diese Person halt auch damit einfach in eine Kultur reingeht und dann die Kultur auch ab jetzt einfach auch respektieren sollte, weil es ist immer so leicht für White People irgendwie unsere Kultur zu nehmen, aber wenn es darum geht, irgendwie unterstütz mal deinen schwarzen Kumpel, dem irgendwas passiert ist oder der
irgendwelche... Oder hört ihm einfach mal zu.
Oder hört ihm mal zu, wenn irgendwas ist, dann habt ihr irgendwie kein Ohr dafür, aber du kannst dich 4 Stunden mit mir hier hinsetzen und irgendwie einen Teil meiner Kultur mitnehmen, so weißt du? Deswegen, dieses Bewusstsein muss halt für mich einfach da sein und ja, ich glaube, ich möchte einfach das Gefühl haben, dass die Leute wissen, so, sie könnten damit jemanden auf den Schlips treten, like, do it on your, also, auf eigene Gefahr einfach, so. Ich bin so, okay, ich mach's dir, like, you pay your money, cool, so, kannst du ausprobieren, so, aber weiß auch, also, die Person muss auch einfach wissen, so, dass das einfach nicht einfach nur ein Trend ist und dass es auch nicht eine Sache ist, die du einfach so machst und die Leute sind einfach cool damit. So. Mhm. Es wird immer jemanden geben, der sich einfach dadurch getriggert fühlt, weil du einfach in einer anderen Position stehst, privilegierter bist und einfach nicht nicht dieselbe Behandlung einfach von außen bekommst wie die schwarzen Menschen mit denselben Hairstyles. Mhm. So. Und deswegen, ich mache es halt. Ich mache halt nicht so gerne Locks auf glatten Haar, weil es halt, wie gesagt, mit mir im Konflikt steht, weil das halt von unserer wirklichen Natur ist. Mhm. Und klar, man sagt halt, ich habe halt das mal recherchiert, dass man sagt, dass Locks ursprünglich von den
Wikingern...
fucking shit! Das ist so whitewashed history! What the fuck? Who the fuck
Aber deren Haare waren verfilzt. Und das soll man sagen. Nicht, die haben ihre Haare nicht extra gelockt.
Es gibt ja einen anderen Begriff dafür.
Ich weiß
den gerade nicht, aber
das ist ja was anderes. Aber bei denen ist ja auch immer dann ein fetter Lock so schräg.
Und vor allen Dingen, dann heißt es ja auch so, ja, bei uns gibt es ja auch Braids. Ja, es gibt, in jeder Kultur gibt es geflochtene Haare. So
Bauernzöpfchen, ja gut.
Also, jetzt gehen wir mal von den Kelten aus oder so, ja? Es gibt in jeder Kultur geflochtene Haare, aber es verhält sich immer anders. Ach, und deswegen kann man es nicht einfach pauschalisieren. Ja, das, was Native Americans mit ihren Haaren machen, ist lange nicht das gleiche, was Africans mit ihren Haaren machen. Es ist auch ein kultureller Aspekt, aber du kannst es nicht einfach als Pauschalargument benutzen und dann rechtfertigen damit. Das geht nicht.
Ja, voll.
Ich sag's, dass du mich gar nicht.
Oh mein Gott. Nee, für mich richtig, richtig schlimm. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, sag mal, spinnt ihr eigentlich? First of all, where did life start? Und fucking Africa. Wie könnt ihr die... Und unsere Haare machen das von Natur aus. Was laberst du?
Ja.
Das triggert mich so.
Und unsere Haare locken sich wirklich. Freeform Locks, da hast du auch
wirklich, so ein paar deswegen kommt ja der Begriff so Locks. Das macht ja alles Sinn. Ja. So, unsere Haare machen das wirklich von Natur aus. Durch diese Coily Structure machen die das.
Ich bin auch, ehrlich gesagt, dankbar für diese Aufklärung, weil ich persönlich auch nicht so viel über Locks wusste. Und ich weiß auch, immer wenn es um die Debatte geht, besonders in Amerika, wo dann Kindern die Haare abgeschnitten werden, also die Locks abgeschnitten werden, oder Leute ins Arbeitsleben nicht also ihre Arbeit nicht antreten dürfen, weil sie halt Logs haben. Und dann hatte ich auch mal Argumentation auf Facebook, dass es heißt, so, ja, also Logs musst du erstmal formen und es ist ja nicht, also es ist ja nicht etwas, was so auf deinem Kopf wächst. Es ist ja kein kultureller Aspekt, wenn du nicht Rastafari bist. Also. Mhm. Aber so gesehen, wenn die Haare das natürlich machen, dann ist es Quatsch zu sagen, bitte geh mindestens einmal die Woche deine Haare manipulieren, sodass sie die einzelnen Haarsträhnen auseinanderstehen.
Ja,
ne?
Das ist auch deswegen so ein krasses Argument, Thema, weil ich habe zum Beispiel, mein Freund, der ist aus Deutschland und der ist halt auch mit seinem Vater aufgewachsen, der halt selber Rasta ist, so, und die haben natürlich die Ideologie, dass du halt deine Haare wirklich das machen lässt, was sie machen, und der ist halt auch schon immer Rasta und so und hat halt seine Logs halt Freeform, bla bla, aber bei denen ist halt auch so, die dürfen das nur deren Frauen und so zeigen und so, da haben die auch nochmal so eine bestimmte so eine bestimmte Regeln auf jeden Fall, aber für meinen Freund ist es zum Beispiel jetzt auch schwierig gewesen, weil als wir seine Logs begonnen haben, da war eigentlich so, ja, er will voll gerne Freeform einfach, weil er einfach keinen Bock mehr hat, irgendwie seine Haare immer zu machen, und er will seine Haare wirklich einfach in Ruhe lassen, seine Kopfhaut in Ruhe lassen, weil das einfach alles Überstrapazierung ist. Und dann gab es so kleine Sachen, wo er für Aufträge im Fernseher arbeiten musste und dann das Gefühl hatte so, jetzt mache ich aber Freeform, ich passe jetzt aber da nicht mehr rein, so. Und mich dann halt immer gebeten hat, so, ey, Babe, kannst du vielleicht versuchen, das so ein bisschen irgendwie in Form zu bringen, damit das halt für die weiße Welt halt nicht zu radikal ist. Was halt auch voll, wie gesagt, wieder einfach Zeit ist, die uns fucking keiner irgendwie zurückzahlt, die uns keiner irgendwie appreciated und worüber auch keiner redet. Dass wir einfach diese extra Zeit dafür nehmen, irgendwie dieser Norm anzupassen. Diese Zeit müssen... Ey, die Mädchen damals zu mir in der Schule, die sind morgens aufgestanden, haben Zopf gemacht und sind rausgegangen.
Yeah. Wirklich. Yeah. Aber das Ding ist, du musst dann halt immer auch irgendwie du musst gucken, mach ich Abstriche dafür oder nicht, weil manchmal geht's um dein Geld, manchmal geht's um dein Livelihood. Mm-hmm. Yeah. So, kann ich die Frisur tragen oder nicht, so. Und dann muss man sich dagegen entscheiden, keine Freeform-Logs tragen zu können, damit man halt Geld verdient.
Ja. Yeah.
Siehst und du? Ich stehe morgens auf, Messi Bun.
Das ist dann halt auch einfach der Fluch von Capitalism, wirklich.
Ja, wenn ich mit Messi Bun losgehen würde, ey.
Ja, wir müssen uns dann halt irgendwo schon anpassen, weil wir halt wissen, dass die Norm einfach sich dagegen stellt und dass es denen auch egal ist, irgendwie, keine Ahnung, so systematischen Rassismus einfach auszuüben. Genau. Und das ist halt auch immer auf den höheren Positionen, siehst du halt viel weniger Schwarze. Du siehst halt viele Schwarze, keine Ahnung, in... Ja, so, keine Ahnung, Putzposition oder sowas, bla bla. Aber wenn es halt wirklich darum geht, in höheren Positionen einfach Repräsentation zu sehen, so, außer jetzt zum Beispiel Aminata Touré oder so. Aber so sonst siehst du halt nicht wirklich Leute, die wirklich es schaffen, mit ihrem natürlichen Aussehen wirklich an höhere Positionen zu bekommen und auch halt auch diesen Respekt auch wirklich zu bekommen, ohne dass sie darauf reduziert werden, wie ihre Haare sind. Was nichts mit deren Kompetenz zu tun
überhaupt
hat.
Überhaupt nicht.
Whatsoever. Ja. So, oder ihrer Professionalität. Aber trotzdem irgendwie in Frage gestellt wird oder mehr Thema ist als deren Kompetenz. So. Und das ist halt auch einfach anstrengend. Weil du weißt halt immer, wenn du dich dem dagegen stellst, wird deine Appearance oder deine, dein Aussehen halt immer in den Vordergrund gestellt, bevor deine Kompetenz überhaupt in Frage gestellt wird. So. Und das ist halt, glaube ich, auch sehr anstrengend. Yeah. Weil du musst halt immer an deinem Aussehen irgendwie zupfeln und irgendwie versuchen, das zu richten und bla bla. Und das ist halt einfach sehr viel Arbeit, sehr viel
seelischer Aufwand.
Ja, seelischer Aufwand auf jeden Fall.
Aber deswegen ist es ja auch irgendwie voll, also ich meine, es ist gut, dass du es ansprichst, weil auch so Sachen, weil ich immer gehört habe, dass es so auseinandergenommen wurde, diese Debatte zu, warum dürfen jetzt, weil wir jetzt über Cultural Appropriation und Menschen, also weiße Menschen mit schwarzen Hairstyles sprechen, die können es doch tragen, wir tragen ja auch glattes Haar, wir tragen ja auch langes glattes Haar, Weaves, Extensions, Perücken und so, und ich denke mir so,
der Weg dahin.
Das geht, erstmal der Weg dahin, aber es geht vor allem ja auch um sich assimilieren und dass wir halt sagen, wir müssen Dinge aufgeben, damit wir halt in der höheren Position dann auch arbeiten können. Weil wenn du Frauen oder so, vor allem Frauen in einer höheren Position siehst, dann haben sie ja meistens eher glattes Haar. Eher Haar, das tamed in Anführungszeichen ist und nicht auffällt und wo irgendwie Hans Franz sagen kann, boah, wieder so viel Haar irgendwie im Bild.
Ja, aber so. Was gar nicht deinem Bild eigentlich entspricht.
Ja, überhaupt nicht.
Du ziehst einfach im Prinzip eine Perücke an,
Damit das so wie,
genau,
ja, so wie diese Richter damals.
Also
so,
wirklich wie eine Verkleidung. Man geht ja, raus
so eine und so eine Verkleidung.
Meine so, White World ja, Fassade voll, an. So voll. Das ist,
ja, das ist schon hart. Ja. Das ist schon hart. Und klar können sehr viele Leute damit argumentieren, dass sie es einfach schön finden. Aber wo machen wir da die Line, dass es nicht internalisierter
das, darum geht es, ja,
europäischer genau. Beauty-Standard mhm. einfach ist? Mhm. Oder dass du wirklich literally sagst, du findest das schöner.
Ja. Mhm.
So, ja. Weil ich glaube, wenn wir alle wirklich dazu stehen würden, wer wir sind, würden wir einfach unsere eigene Schönheit als Nonplusultra sehen. So.
Und, auch
und jeder wissen, in seinem Spektrum.
Ja, auch yes. zu wissen, wie man damit umgeht. Ja. Halt die ja. Tools, wie gehen ja. wir mit unseren Haaren richtig mhm. um? Das fehlt ja auch oft.
Mhm. Ja.
So, ja. Gut, das ja. war ein intensives Gespräch, das hätte man noch irgendwie 2-3 Stunden
weiter. Auf jeden Fall, es ist halt auch schön, jemanden zu haben, hier zu haben, der halt so viel Wissen darüber hat und ja, das Gespräch halt einfach bereichert hat. So. Danke genau. dafür.
Deswegen vielen, vielen Dank, dass ja. du da warst, Titi. Wo kann man dich denn finden? Also die meisten Leute kennen dich ja hundertprozentig, aber du kannst ja nochmal sagen, wo man dich finden kann.
Also jetzt gerade bin ich ja dabei, an meinem kleinen Projekt zu arbeiten, wo ich quasi eine Plattform erstelle, wo ich die verschiedensten afrodeutschen Schönheiten, ob Mann, ob Frau, was auch immer, beleuchten möchte und einfach zeigen möchte, so was für eine Diversität an schwarzer Kultur es hier auch in Deutschland gibt, so, und das dann halt auch dadurch durch die Selbstverwirklichung durch Haare, so, die wir alle halt selber haben, so. Und wir identifizieren uns ja alle selber mit unseren Haaren und mit unserer Haarstruktur. Und die zeigt uns ja immer, woher wir kommen, oder die erinnern uns daran, dass wir halt alle irgendwie schon eine Community bilden und irgendwie zusammengehören. Und ja, die Plattform möchte ich aufbauen auf eine mehr politische Basis und auch schon auf eine Basis, wo wir darüber sprechen, was einfach alles für Stereotypen und negative Stigmatisierung einfach ums schwarze Haar noch da sind oder noch im Umlauf sind und wie wir sie brechen können, wie wir Leute aufklären können, wie wir uns selber auch aufklären können, so, wie wir uns selber belehren können, each one teach one, wirklich in dem Prinzip, weil wir das schon immer so gemacht haben, ja. So, und genau das möchte ich jetzt halt einfach aufgreifen und ich habe das Projekt, weil ich mich selber halt auf Instagram schon seit Jahren Nappy Child nenne. Ich habe halt damals irgendwie schon immer das Wort Nappy irgendwie interessant gefunden, weil das ja eigentlich eine sehr negative Stigmatisierung hat, weil es einfach heißt so krauses Haar, aber halt im übertragenen Sinne halt schlechtes Haar. Und damals wurde halt immer die Differenzierung gemacht von weißen und schwarzen Leuten durch unsere Hautfarbe und durch unsere Haare. Und die haben halt versucht, quasi diese Kultur, die wir halt mit unseren Haaren haben, zu brechen und halt alles, was wir in unseren Haaren halt als Stolz halt auch empfunden haben, einfach runterzumachen. Und ich finde halt dieses Wort einfach zu reclaim, weil es halt so ein bisschen einen Klang hat von happy oder sich halt einfach auf happy reimt, so, und halt einfach immer noch so ein Wort ist, was benutzt wird, so, oh, your hair is nappy, so, it's nappy, it's not right, so. Yeah. Das möchte ich halt einfach wegnehmen und einfach das Wort wieder reclaim als etwas Schönes, dass unsere Haare das machen von Natur aus, dass sie bouncy sind, coily, kinky, whatever, und diese ganzen Wörter einfach so ein bisschen desensibilisieren, so, und deswegen habe ich die Plattform Nappy Headed genannt, weil wir halt alle im Sinne wirklich Nappy Head sind, und wie ich halt vorhin halt auch gesagt habe, du kannst deine Haare glätten, aber ich sag dir, einen Monat später deine Haare, boom, I'm back! Yeah. Wirklich, literally, so. There ain't nothing you can do, so, deine Haare werden immer die Afro-Struktur haben, von DNA aus, von deinen Ancestors, und du kannst dich halt nicht dagegen sträuben, und ich glaube, es ist viel schöner einfach, weniger gegen seine eigene Natur anzukämpfen und einfach die einfach auszustrahlen und einfach zu verbreiten, sodass Leute einfach auch sehen, so wie schön einfach diese Diversität in unseren Haaren ist. Genau, das möchte ich halt einfach zeigen. Deswegen, yes, follow Nappy Headed Berlin.
Yeah,
yes.
Wir stellen euch natürlich auch nochmal schriftlich den Link und ein paar Quellen, damit ihr ein bisschen so einen Anschluss habt und natürlich direkt auch Titis Projekt finden könnt.
Super.
Ja.
Ja,
und jetzt.
Das war's. Danke.
War's heute.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, macht's gut.